Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem wir Wein und Leben miteinander verbinden. Heute spreche ich mit Jens Häusler. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit im Handel und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat und mein Gast ist. Hallo Jens, servus, schön, dass du da bist.
Hi, servus, danke, dass ich dabei sein kann.
Jens, du bist ja in Dresden geboren und aufgewachsen und hast einen großen Teil deiner Jugend in der damaligen DDR verbracht. Wenn du an dein Elternhaus und deine Jugend in dieser Zeit zurückdenkst, welche Rolle haben Essen, Trinken und Genuss dort überhaupt gespielt?
Ja, gute Frage. Eigentlich war ich da noch gar nicht so auf dieser kulinarischen Schiene damals. Das hat eigentlich, also meine Eltern haben Wein zum Beispiel getrunken, Wein oder so gab es nur zu ganz besonderen Anlässen. Das war was Besonderes und wenn, dann gab es da die rumänischen und bulgarischen Tröpfchen. Aber da habe ich eigentlich noch keine Notiz davon genommen. Das fing eigentlich erst an nach der Wende, als ich dann im Hotel gearbeitet habe und ja, sag mal, da Zugang hatte.
Also die zweite Frage wäre eben gewesen, ob es da eben Berührungspunkte eben gab, aber du hast es also im Endeffekt eigentlich schon beantwortet. Wie bist du eigentlich ins Hotelwesen gekommen? Wolltest du da schon immer hin oder war das mehr oder weniger eine Möglichkeit, wo es hieß, ah, da ist eine Stelle frei, da bewerbe ich mich jetzt mal? Oder wärst du zum Beispiel lieber Automechaniker geworden, aber da gab es nichts? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin kurz vor der Wende mit meinem Wehrdienst fertig geworden und habe dann in der DDR noch ein halbes Jahr lang studiert. Und das ist ja dann mit der Wende alles zusammengebrochen. Das sind ein paar Freunde von mir und ich sind dann rübergemacht quasi. Also das war dann schon nach der Wende. Und ich habe dann angefangen, in Göttingen zu studieren, BWL, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und nebenher habe ich aber gejobbt in einem ganz tollen Restaurant. Und irgendwann habe ich gemerkt, du, das mit dem Restaurant macht mir eigentlich viel mehr Spaß als das Studieren. Habe das dann aufgegeben und habe Hotelfachmann gelernt. So, und als ich mit meiner Ausbildung dann fertig war, bin ich hier. Diese Berufsschule in Göttingen, wo ich das gelernt habe, hatte gute Beziehungen nach München ins Marriott Hotel. Und dann bin ich nach meiner Ausbildung dort ins Marriott Hotel gegangen und habe dort alle Etagen durchlaufen. Vom Bankett über Restaurant, über Einkauf. Irgendwann hat sich mein Weinhändler da mal gemeldet, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Und so bin ich dann in die Weinbranche quasi gewechselt. Um das mal jetzt abzukürzen, das ist dann ein paar Jahre gegangen, dann ist er in Rente gegangen und ich stand quasi wieder auf der Straße und dann habe ich mich ganz normal ins Arbeitsamt vorm Computer gesetzt und da stand auf einmal Karstadt und dann habe ich da angerufen und die haben mich dann als Weinfachberater eingestellt.
Geh noch mal einen Schritt zurück, bevor du angefangen hast, hat dir Wein damals überhaupt schon geschmeckt oder hast du dich da erst rangetastet und da mal Sachen probiert? Wie bist du da im Rahmen dieser Ausbildung, bist du ja zum Wein gestoßen? Wie bist du da eigentlich damit zurechtgekommen, mit dieser Vielfalt, die eigentlich der Wein mittlerweile geboten hat?
Das hat sich eigentlich in der Ausbildung entwickelt als Hotel zum Hotelfachmann. Da machst du ja alles durch und da hatten wir wirklich einen sehr, sehr guten Lehrer, der uns auch alles Mögliche hat probieren lassen und so weiter. Und dort bin ich eigentlich so in die kulinarische Schiene dann quasi gekommen. Und so richtig los mit dem Wein ging es dann wirklich, als ich dann im Hotel gearbeitet habe, hat man natürlich Sachen ausprobiert, weil man ja dann auch Zugriff zu vielen verschiedenen Sachen hatte.
Gab es da so einen Erweckungsmoment, dass da speziell einer dabei war, wo du gesagt hast, wow, was ist das denn? Und wenn ja, würdest du das noch im Kopf haben, dass dich da zurückerinnerst oder sich das so peu à peu für sich entwickelt?
So einen speziellen Moment gab es, glaube ich, nicht. Das hat sich so eher peu à peu entwickelt. Es ging, glaube ich, los, hauptsächlich in der Ausbildung hat man hauptsächlich mit deutschen Weinen da zu tun. Und so hat sich dann mein Horizont quasi erweitert. Ne? Ich bin dann öfters mal in die örtliche Weinhandlung gegangen und habe mich da quasi inspirieren lassen. Und so hat eigentlich das Ganze angefangen, ja.
Also Überstunden gemacht.
Genau.
Hat sich, also rückblickend, dein Geschmacksempfinden, was du damals hattest, zu heute verändert oder bist du, sage ich mal, diesem Stil treu geblieben? Ich mache ein kleines Beispiel. Dem Thema Wein, mich mehr geöffnet habe, gab es auch mal Situationen mit die ich probiert habe aus Regionen wie zum Beispiel Côte Rôti oder so, wo ich damals gar nichts damit anfangen konnte. Und heute finde ich solche Weine spannend. Und bei dir würde mich halt interessieren, ob sich dieses Geschmacksempfinden, das sich natürlich auch entwickelt hat im Laufe der Zeit, bist du dem irgendwo bis zu einem gewissen Grad treu geblieben? Oder denkst du auch an Sachen zurück, wo du sagst, nee, also mit dem kann ich gar nichts mehr anfangen, heute bin ich woanders?
Naja, ich glaube, es gab so eine Kurve. Angefangen hat man natürlich so diese bulgarisch-rumänischen Sachen, das war eher die süße Fraktion, ne? Süß und halbtrocken. Dann kam sozusagen die trockene Phase. Und jetzt merke ich eigentlich immer mehr, gerade im Weißweinbereich, also es muss kein trockener Riesling sein. Ich bin eher so in die feinherbe oder auch liebliche Richtung. Also insofern hat sich da schon eine Entwicklung vollzogen, wobei ich sagen kann, ich bin eigentlich offen für alles.
Aber diese Weine, die es damals in der DDR gab, das waren dann sowas wie
Das
blauer Stierblut, sowas
genau,
in der
genau.
Richtung, oder?
Also eigentlich muss man ja sagen, ich komme ja aus Dresden und ich komme ja eigentlich aus einer Weinregion, ne?
Ja, Sachsen.
Aber damals gab es diese Weine, konntest du einfach nicht kaufen, weil die wurden exportiert. Das waren die Devisenbringer. Ich habe zum ersten Mal Kontakt mit Meißner Wein tatsächlich in Berlin bekommen, zu meiner Armeezeit, weil Berlin war ja so eine bevorzugte Gegend. Dort gab es halt viel, viel mehr als in Dresden im Tal der Ahnungslosen. Und dort habe ich tatsächlich zum ersten Mal einen Meißner Wein getrunken und eigentlich zum ersten Mal festgestellt, boah, es gibt da neben diesen ganzen süßen Sachen auch noch richtig schöne, trockene, durchgegorene Geschichten. Das war so mein erster Berührungspunkt quasi mit den Weinen aus meiner Heimat.
Aber zum Beispiel in deiner Freizeit als Jugendlicher, da in deiner Clique oder in deinem Bekanntenkreis, da war noch nicht so das Thema Wein irgendwo präsent, oder?
Nein, nein,
Also wenn
nein.
man weggegangen ist am Wochenende oder so, hat es jetzt nicht Wein gegeben oder so.
Da spielten andere Dinge eine Rolle.
Ah ja, okay. Ja, wir lassen jetzt das Thema Frauen mal weg. Ich kenne das halt von mir, als ich mich ein bisschen mit Wein beschäftigt habe. Da haben halt dann die Freunde gesagt: Ach, du, such du einen Wein für uns aus. Also, das war dann bei dir quasi anders. Wie war das so nach der Wende? Bist du dann auch mal in Urlauben, in Gebieten gewesen, wo dann zum Beispiel, ich sage jetzt wie Toskana oder Österreich, Südtirol etc., hat es da auch schon Möglichkeiten gegeben für dich, dass du mal vor Ort anschaust, wie bei so einem Winzer, oder bist du mehr so in den Weinhandlungen unterwegs gewesen? Wie muss man sich das vorstellen bei deinem Werdegang?
Also so richtig Kontakt mit Winzern, das gab es dann erst, wo ich vom Hotel quasi gewechselt bin zum Weinhändler. Und dort waren wir natürlich auf Weingütern, da waren wir in der Toskana, wir waren auch viel dann auf Messen, wo dann natürlich ein Riesenangebot war, wo du viel vergleichen konntest, wo viele Winzer auch vor Ort waren. Das war dann erst so der erste Berührungspunkt mit Weinanbaugebieten. Und das zweite dann, wo ich dann beim Karstadt war, da gab es ja viele Weinreisen, was weiß ich, Bordeaux, Loire, die Champagne, überall. Und eigentlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren zum ersten Mal an der Mosel. Ja, muss man sich mal vorstellen, als Weinfachberater. Ich war überall auf der Welt, also überall in
Ja.
Anführungszeichen, aber so die deutschen Sachen, eigentlich sieht man mal gut in Franken, ja, das war mal ein Thema, aber so die Mosel oder Rheingau, das habe ich erst vor 5, 6 Jahren haben wir das mal privat gemacht mit meiner Frau zusammen. Und war eine tolle Erfahrung, ja.
Ja,
Fragt man sich, das Gute
das
liegt so
Gute
nah,
liegt so
ne?
nah.
Ja,
Ja, ich wollte
eben.
es gerade sagen, ja. Ganz genau. Und das ist ja oft so, dass man sich in Australien oder in Spanien besser auskennt als in Deutschland.
Genau.
Der ja auch selber bei Instagram so eine Reel-Folge gemacht, so, wo es um deutsche Weine geht. Und da ist es eben auch ein Punkt, dass viele sich im Ausland besser auskennen als wie in Deutschland. Ja, aber wie gesagt, das Gute liegt manchmal so nah. Wie bist du eigentlich nach der Wende mit dieser Vielfalt beim Wein zurechtgekommen? Hat dir das ein bisschen überfordert, erschlagen oder warst du einfach nur hingerissen, dass du sagst, boah, ja, oh, das ist jetzt auch möglich? Oder gar nichts von dem, was ich jetzt sage?
Es war schon faszinierend, dass man jetzt einfach Zugriff auf alles eigentlich hatte. Ne? Das war ja, das war wie das Paradies und das hat einen schon so ein bisschen überfahren, möchte ich mal sagen. Man hat sich dann halt peu à peu mal vorgetestet. Wir haben das immer dann so gemacht, okay, wir machen mal, in der Berufsschule war das, wir machen jetzt die Deutschen mal. Und da hat jeder eine Flasche mitgebracht und da haben wir ein bisschen verkostet und dann haben wir mal ein paar Franzosen genommen, hat man das so ein bisschen strukturiert alles gemacht. Aber ja, es ist ja faszinierend, die ganze Fülle, ne, die da ist. Und es gibt ja auch heutzutage noch Entdeckungen, ne? Wie georgische Weine oder sowas, ne?
Ja, ganz genau.
Es ploppen immer irgendwo wieder neue Perlen auf, die man gar nicht auf dem Schirm hat.
Moldawien kann ich an der Stelle erwähnen, ist auch interessanter Hotspot, was das betrifft. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, dass du bei Karstadt angefangen hast. Kannst du mir einen Eindruck hinterlassen, weil wir haben uns ja später erst kennengelernt, wie im Vergleich zu heute die Weinabteilung damals ausgesehen hat? Hat sich die groß verändert, zum Beispiel vom Sortiment her oder auch von der Gewichtung des Sortiments? Kannst du da was rückblickend vergleichend sagen?
Also als ich da angefangen habe, ich weiß noch, mein erster Tag, da hat mich mein Kollege da durchgeführt, da dachte ich mir, ach du Schande. So viele Weine, Gottes Willen, wie sollst du das lernen, irgendwie auf den Schirm kriegen oder, oh Gott. Von der Auswahl, das war schon absolut überwältigend, das kannte ich ja so gar nicht. Und im Laufe der Zeit hat sich schon was verändert, wo weil ich sagen muss, so gravierend eigentlich nicht. Es hing immer von den Weinchefs quasi ab. Der eine war halt mehr frankophil und der andere steht mehr auf Spirituosen und danach sieht man dann immer, oh ja, da wurden mehr Französische eingelistet und der andere wollte halt mehr Tequila einlisten oder sowas. Also ich sage mal, so ein Grundstock ist eigentlich geblieben. Jetzt die ganzen fast 20 Jahre, wo ich jetzt schon da bin, geändert hat sich jetzt so viel eigentlich nicht, möchte ich sagen.
Warst du damals allein verantwortlich oder gab es damals schon Kollegen?
Damals gab es schon Kollegen, damals gab es zwei Kollegen. Das war einmal der Herr Lemke und einmal der Walter Ferrari
Also die waren
und
beide
mich.
vor dir da.
Genau. Wobei der Herr Lemke, der hat dann schon, der hat, ich glaube, mit dem habe ich einen halben Monat noch zusammengearbeitet und dann waren wir zu zweit.
Der war auch Kollege von mir.
Genau.
Aber ja, du hast mir quasi die Antwort für die nächste Frage schon vorweggenommen. Heute läuft's kunterbunt, weil die Frage wäre gewesen, wann bist du Walter Ferrari zum ersten Mal begegnet und hast ihn wahrgenommen? Aber das hast du ja hiermit beantwortet. Und wie hat sich eure Zusammenarbeit über diese Zeit hin entwickelt? fachlich, privat?
Also ich sage mal so, wir haben eine Zeit lang gebraucht, bis wir warm geworden sind, sage ich mal. Aber dann ist eigentlich eine richtige tiefe Freundschaft daraus entstanden. Ich habe ihn immer bewundert. Er hat immer von sich selber gesagt, weißt du was, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Wein. Obwohl er aus einer Weinfamilie kommt. Ne? Also sein Schwager betreibt in Südtirol ein Weingut Kastelfeder. Und er wusste schon, wie der Wein hergestellt wird und so weiter. Aber ansonsten, seine große Fähigkeit war es einfach, die Kunden heranzuholen, die Kunden anzuziehen. Das war seine Fähigkeit. Er hat ganz oft gesagt, da will einer mal irgendeinen französischen Wein haben, mach du das mal. Das war also nicht so sein Gebiet.
Ja, das Gebiet Südtirol war, sage ich mal, eine imaginäre Grenze.
Ja, genau.
Also ich habe ihn ja auch noch erlebt. Und das bringt natürlich jetzt mich zu dem Thema. Ihr habt ja gemeinsame Touren unternommen, und zwar mehrfach, dass ihr quasi von München nach Bozen gelaufen und gefahren seid. Du warst der Radfahrer und er war der Läufer. Wie oft habt ihr das gemacht? 4-mal oder 3-mal?
Wir haben das 4-mal haben wir das gemacht, genau.
Zugunsten der Münchner Tafel. Also die Bilder, die ihr gemacht habt, sind auf Kalendern erschienen, was dann die Kunden bei Karstadt in der Weinabteilung kaufen konnten. So kann ich mich erinnern. Ich stelle mir immer vor, Tage unterwegs ist, da hat man ja nicht immer nur schönstes Wetter, da schüttet es auch mal. Da muss man ja miteinander zusammengehen. Habt ihr da ein Zelt dabei gehabt oder seid ihr irgendwo in der Pension übernachtet und seid dann am nächsten Tag weiter? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das waren alles so sogenannte Benefizläufe. Einmal für die Münchner Tafel, einmal für SOS Kinderdorf, einmal für die Kinder-Rheuma-Stiftung in Garmisch-Partenkirchen. Und der Walter hat immer gesagt, ja, wir sind zwar hier bei Karstadt, aber wir müssen was machen. Und er ist ein begnadeter Jogger gewesen. Und dann hat er gesagt, wir müssen mal von München nach Südtirol, in meine Heimat, müssen wir mal laufen. Da sage ich, ich kann nicht joggen, das mache ich nicht. Ich bin eher so der Radeltyp. Und so hat sich das dann ergeben, dass er gejoggt ist und ich mit Fahrrad und Proviant hinten drauf sind wir zusammen losgefahren. Und wir haben natürlich nicht im Zelt übernachtet, sondern wir haben immer Pension vorgebucht gehabt. Und dann sind wir pro Tag, sagen wir mal so 30, 33 mal auch mal 40 Kilometer vorangekommen und dann halt übernachtet. Ne? Einmal von, wie du sagst, von München nach Südtirol, von Südtirol nach München, immer so 300, 33 Kilometer. 150 Kilometer ungefähr.
Genau. Wenn man sowas miteinander teilt oder unternimmt, was macht es in der Konstellation mit zwei Menschen? Wahrscheinlich bleiben da ja auch Zeiten abends dann für Gespräche, wo man auch den Tag Revue passieren lässt etc. Und ihr seid ja beides starke Charaktere. Ging das immer so reibungslos? Oder hat man sich da wirklich nur auf das Laufen und auf die Wegstrecke konzentriert?
Also ich sage mal, er hätte mich nicht gefragt, ob ich da mitmache, wenn er nicht genau gewusst hätte, zwischen uns beiden, das passt. Du kannst das nur mit jemandem machen, den du ganz blind vertraust und wo eine gewisse Harmonie auch da ist, sonst hätte das nicht funktioniert. Und so war das eigentlich auch bei den Läufen. Natürlich gab es mal, was weiß ich, wo wir uns verfahren hatten oder so, dann war er total sauer einmal und kann ich mich noch dran erinnern. Aber ansonsten, wie gesagt, du kannst das nur machen, wenn du weißt, das ist mein Mann, mit dem
geht's zusammen doch dick und dünn, ne?
Geht es, genau. Und ja gut, abends haben wir dann so viel Zeit nicht gehabt, weil erstes Mal total kaputt. Zweitens Mal haben wir dann auch wie so ein, auf Facebook hatten wir dann so einen Blog, wo wir dann immer geschrieben haben und die Fotos gemacht haben und so weiter und das Ganze hochgeladen haben. Und dann schlafen und früh morgens wieder auf und ja, es war Straßenprogramm. Aber es war eine ganz, ganz wunderschöne Zeit, also muss ich sagen.
Ich finde die Idee ja genial, obwohl ich mich selber da gar nicht so drin vorstellen könnte, dass ich das überhaupt hinkriegen würde. Aber der soziale Gedanke, du hast ihn vorher mal kurz angerissen, war ja da. Was war das für ein Gefühl, diesen sozialen Gedanken umsetzen zu können? Ihr habt dann ja gesammelt und da ist dann auch, habt ihr da auch Unterstützung gekriegt?
Naja, wir hatten also, das ging von Spendenboxen an unseren Kassen in Karstadt über Kuchenverkauf.
Da haben die kann Mütter, ich auch jeder, mich noch erinnern.
Genau, jeder hatte einen Kuchen gebacken, der wurde dann Freitag, Samstag wurde der verkauft, eben zugunsten von unseren Läufen. Bei dem einen Lauf haben wir den, diesen Kalender eben gemacht, mit den schönsten Fotos, in denen haben wir dann von Prominenten signieren lassen. Da war der Paul Breitner war da, der Andi Brehme war da. Wir hatten Sponsoren, wir hatten Kunden, die damit mitgewirkt haben. Und so ist es dann, uns dann gelungen. Ich glaube, beim ersten Lauf haben wir so um die 10.000 Euro zusammengekriegt für die Kinder-Rheuma-Stiftung. Und für die Tafel haben wir dann sogar denen es ermöglicht, ein neues Kühlfahrzeug zu kaufen.
Ja. Das ist
also da waren toll. Viele Leute und viele Sponsoren mitbeteiligt. Ja.
Ich bin ja hin und wieder mal bei dir in der Filiale bei der Weinabteilung. Und was mich immer wieder beeindruckt, und das ist auch das, an dem Tresen steht ein Bild von dem verstorbenen Walter Ferrari und daneben ein Blumenstrauß, der immer wieder erneuert wird. Und drunter steht, Walter, ein guter letzter Lauf. Das berührt mich jedes Mal wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass es auch ein Zeichen deiner Art, deiner Verbundenheit zu ihm war. Und ich glaube, dass die Kunden das auch heute noch wahrnehmen, wenn die da an dem Tresen vorbeigehen. Und das spricht eigentlich für dich als Mensch. Das ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung.
Ja. Na, ich hab ihm so viel zu verdanken eigentlich, dass dieser Blumenstrauß, der da steht und der da auch noch so lange stehen wird, bis ich in dem Laden bin, dass das Kleinste ist, was ich für ihn machen kann. Ne? Und es ist wirklich ganz erstaunlich, wie viele Kunden heute immer noch nach 3 Jahren kommen, die vielleicht weggezogen sind und die dann wiederkommen und die das noch gar nicht gewusst haben und die ganz erstaunt sind. Und es gibt ganz viele Kunden, die gehen jeden Tag daran vorbei, berühren den Bilderrahmen, Servus Walter sagen und ja. Also der war schon eine Institution in diesem Laden, muss man sagen.
Ja, er war ein Menschenfänger, kann man durchaus so...
Ja, im positiven Sinne, ja.
Ja, absolut unterstreichen damit. Ich komme jetzt ein bisschen wieder mehr zu dir zurück. Welche Weine trinkst du heute persönlich am liebsten? Eher weiß, eher rot, eher klassisch oder eher modern? Also halbtrocken hast vorher mal ganz kurz angeteasert.
Ja, halbtrockene Rieslinge. Ich bin auch ein großer Fan von so Bouquet-Rebsorten, Gewürztraminer, Scheurebe, solche Geschichten. In so eine Lieblingsrichtung habe ich eigentlich, kann man sagen, nicht. Wie gesagt, bin auch offen für neue Sachen, wie jetzt gerade die georgischen Sachen, die wir gerade neu haben oder relativ neu haben bei uns im Sortiment. Also da gibt es keine Präferenzen.
Bist du jetzt eher der Weintrinker zu Hause mit deiner Frau, wo ihr zum Essen Wein trinkt? Oder kommt es unabhängig vom Essen, jetzt machen wir eine Flasche Wein auf und trinken die so? Wo verortest du dich mehr? Food Pairing oder mehr Wein solo?
So, sowohl als auch. Wie gesagt, das hat sich total geändert. Ich kenne das von früher. von meinen Eltern her, da gab es Wein, da gab es nicht mal abends eben so, man hat zusammengesessen und eine Flasche Wein auf. Wein gab es zu Geburtstagen und zu ganz besonderen Anlässen. Heutzutage zum Essen sowieso, ja, aber ich trinke auch sehr gerne, wenn wir abends auf dem Balkon sitzen, im Sommer draußen beim Camping oder sonst, da ist immer eine Flasche Wein offen.
Das spricht für dich. Gibt es Regionen vom Wein, da wo du ein bisschen länger davor stehen bleibst und überlegst, ob du da eine Flasche davon mitnimmst wie andere? Oder bist du so offen, dass du sagst, egal was mir ins Glas kommt, ich will es probieren? Oder hast du so bestimmte Lieblingsregionen?
Also es gibt Lieblingsregionen nicht unbedingt, aber eine Lieblingsrebsorte, also Spätburgunder zum Beispiel, trinke ich sehr gerne. Die badischen Geschichten trinke ich sehr gerne, natürlich Burgund, wenn man es sich leisten kann. Aber wie gesagt, wir haben letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, genau. Da waren wir beim im Urlaub bei Herrn Wassmer.
Fritz oder Martin?
Der Fritz. Und da haben wir eine ganz tolle Verkostung gemacht und das hat mir wieder mal gezeigt, die Deutschen haben es genauso drauf mit den Spätburgundern. Es war einfach
absolut.
Wahnsinn.
Ja. Absolut. Bin ich absolut deiner Meinung. Was hat sich deiner Ansicht nach in den letzten Jahren, sage ich mal, beim Weinkauf verändert? Also du nimmst ja auch die Kunden wahr, die täglich bei dir ein- und ausgehen. Wenn man das so Revue passieren lässt zu den letzten Jahren, was denkst du?
Das hat sich schon ganz schön was getan, sage ich mal. Also so ganz pauschal, die junge Generation geht eher so in Richtung alkoholfrei. Da spielen Spirituosen zum Beispiel so gut wie gar keine Rolle mehr. Man sagt ja immer, wir sind jetzt hier in München-Schwabing unser Haus und das sind die gut Betuchten und so weiter und so fort. Aber dann, selbst dort stellt man fest, dass auch der Herr Doktor oder der Herr Professor nur noch die Angebote kauft. Also die ganze Situation in der Welt, man merkt schon, was das für einen Einfluss hat. Ne? Die Leute halten das Geld zusammen und so große Geschichten, die laufen mal zu Weihnachten oder an den Feiertagen, aber ansonsten, naja, es ist schon ein bisschen rückläufig alles, das Ganze.
Denkst du, dass das ein momentanes Phänomen ist oder dauerhaftes Thema, dass also die Leute sagen, nee, der Alkohol interessiert mich nicht mehr so wie früher?
Na, ich sag mal eins, das ist so. Wir Deutschen, ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, wir neigen immer dazu, wenn es irgendwie welche Krisen gibt, dann kaufen wir Sonnenblumenöl und Klopapier, während ein Franzose Kaviar und Wein einkauft.
Oder in Amerika Waffen.
Und in Amerika Waffen, genau. Also wir neigen dazu, eher am Essen und am Trinken zu sparen. Und das merkt man jetzt ganz, ganz, ganz deutlich.
Kann das nur absolut unterstreichen. Da hast du vollkommen recht. Was denkst du, welche Rolle wird in Zukunft eine gute Beratung beim Wein spielen? Glaubst du, dass, ich sage das bewusst so, die Leute mehr online kaufen, wo das egal ist oder weil sie mit der App rumrennen? Was hat eine persönliche Beratung in Zukunft noch für einen Stellenwert?
Das ist eine gute Frage, die ich mir eigentlich mehr und mehr stelle. Also bei unseren Stammkunden ist gute Beratung, ist Service nach wie vor absolut geschätzt und damit kriegst du jeden eigentlich. Wenn die sehen, oh, da ist Kompetenz dahinter, da ist Hilfsbereitschaft dahinter, das wissen die wirklich zu schätzen. Ich weiß nicht, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Bei der jungen Generation ist es eher so, da spielt eigentlich nur das Handy eine Rolle. Die haben Stöpsel im Ohr, die haben ihre App und die brauchst du auch gar nicht ansprechen, weil die verstehen dich ja nie, weil sie die Stöpsel im Ohr haben. Und ich denke mir manchmal, also so der Worst Case wäre, wenn in meiner Abteilung so ein Display stünde, wo du deine Weinflasche aus dem Regal nimmst, du scannst die ein und auf dem Display sagt dir dann irgendeine KI, was du mit dem Wein machen kannst und zu welchem Essen das passt und die mich dann quasi ersetzt. Ne?
Ich denke mal, kann es sein, dass die junge Generation glaubt oder jüngere Generation glaubt, der will mir ja nur was verkaufen?
Spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wenn du da mal wirklich einen einfängst und dann mal eine Flasche aufmachst und dann vielleicht von der Käsetheke ein Stück Käse holst und sagst, du probier mal das mit dem und hast du das schon mal? Die kannst du, glaube ich, so kriegen. Aber die meisten, ich sehe ganz viele junge Leute, die auch daherkommen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Wein, ich brauche, muss aber den und den mitbringen. Also da ist auch ganz wenig Interesse dabei. Und wie gesagt, die ganze Welle mit den alkoholfreien Weinen tut ihr Übriges. Und die ganze Propaganda, die jetzt auch so gegen Alkohol läuft, ne, das merkt man absolut. Mhm. Das merkt man absolut.
Was wünschst du dir für die Zukunft des Weines?
Naja, ich glaube, ich hoffe, dass sich die Kunden wieder auf richtige Weine besinnen, dass sie dieses Kulturgut, diese Kulturlandschaften wieder zu schätzen wissen und nicht einfach nur den Wein als Alkohol verteufeln, der ja total ungesund ist, ne? Wie man das oft bei jüngeren Leuten leider sieht. Sicher, die alkoholfreien Sachen, das hat seine Berechtigung bestimmt, das wird auch immer eine Nische bleiben. Ich hoffe, dass es eine Nische bleibt. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann wieder eine Generation gibt, die, wie du sagst, das erstmal den Wein wieder zu schätzen weiß, die auch die Beratung und das Selbsteinkaufen gehen und nicht online bestellen wieder zu schätzen weiß. Vielleicht erleben wir da wieder eine Renaissance, wie das bei, was weiß ich, Schallplatten oder analoger Fotografie ja bereits passiert. Vielleicht gibt es da auch wieder einen Trend hin, weiß ich nicht, einen verstärkten Trend.
Kannst du mir zum Abschluss sagen, was dich für einen Wein zuletzt in irgendeiner Form, egal was das für einer war, beeindruckt hat?
Welcher Wein hat mich beeindruckt? Das ist eine gute Frage. Also so richtig, wo du sagst, er hat mich so richtig aus den Socken
gerissen. Ja, der bleibt dir im Gedächtnis.
Ja, es ist schon, ich glaube, einen Monat her. Hier zu Hause war das von aus dem Elsass ein Gewürztraminer von Dopf Irion.
Oh, Dopf. Sehr schön.
Halleluja. Das kann war wieder mal eine Erfahrung. Boah, da dachte ich mir, ich muss unbedingt mal wieder ins Elsass.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich möchte noch den Leuten sagen, also wenn ihr den Jens live erleben wollt, geht doch einfach mal zur Filiale von Galeria an die Münchner Freiheit in die Weinabteilung. Der zeigt euch wirklich tolle Sachen, er kennt sich super aus und darüber hinaus ist er auch noch ein netter Mensch. Also fahrt's dorthin, geht's dorthin. Und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Das war mir wirklich ein Anliegen, dich als Gast haben zu dürfen. Du bist ein Mensch, ohne dass du das selber zugibst, der eigentlich wirklich viel zu erzählen hat. Und darum bedanke ich mich fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.
Beim nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.